Deutschlandfunk, Andruck.
Montagabend, 7:15, Zeit für politische Literatur im Deutschlandfunk. Im Studio Katrin Stövesand. Der Klimaschutz ist ein Thema der heutigen Sendung. Die Energieexpertin Claudia Kempfert veröffentlicht in dieser Woche ein neues Buch und fordert darin eine radikale Energiewende.
Wir sollten sehr viel schneller die erneuerbaren Energien ausbauen. Je schneller wir da vorwärts kommen, je schneller wir auch einen Booster starten für einen Ausbau der Windenergie, für Solarpflicht auf den Dächern, desto besser.
Zwei US-amerikanische Autoren haben einen 7-Punkte-Plan vorgelegt, um die Treibhausgasemissionen auf Null zu senken. Das stellen wir Ihnen ebenfalls heute vor. Wir haben das Buch einer Steuerfahnderin im Programm, die über die Hürden bei ihrer Arbeit berichtet. Es geht um die Luditen, also um Arbeitskampf im Sinne der Autonomie und zum Schluss um das Dilemma der Landwirte. Ihre Arbeit steht ständig in der Kritik, aber Lebensmittel sollen reichlich und günstig verfügbar sein. Bauer Willi meldet sich mit einem neuen Buch zu Wort. Die Energieökonomin Claudia Kempfert leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie ist oft im Interview bei uns und bei anderen Sendern, wenn es darum geht, wie die Energieversorgung auf erneuerbare Ressourcen umgestellt werden kann. Nun hat sie ein neues Buch zu dem Thema geschrieben, das diese Woche erscheint. Schockwellen, letzte Chance für sichere Energien und Frieden, heißt es. Und dieser Titel macht die Dringlichkeit deutlich, die im Buch Thema ist. Kempfert sympathisiert mit der Fridays for Future-Bewegung und benennt diejenigen, die ihrer Ansicht nach für die weitere Abhängigkeit von fossiler Energie verantwortlich sind. Ein manchmal polemischer Ton, der jedoch hilft, die gegenwärtige energiepolitische Situation zu verstehen, meint unser Rezensent Martin Hubert.
Mit diesem Buch, schreibt Claudia Kempfert, möchte sie wissenschaftlich aufklären, sich gleichzeitig aber auch intensiv persönlich einbringen. Das ergibt einen spannungsgeladenen Text. Seine persönliche Note muss man aber verdauen, um die wissenschaftlichen Argumente würdigen zu können. Schon die ersten Zeilen des Buches zeigen, wie emotional Claudia Kempfert Analyse und moralische Haltung miteinander vermengt.
Schockwelle auf Schockwelle. Kriegsschock, Energieschock, Preisschock, Inflationsschock, Klimaschock. Wir stecken mitten in einem fossilen Krieg, der jetzt ins Finale geht. Die Kräfte der Vergangenheit kämpfen ihre letzte Schlacht gegen die Kräfte der Zukunft. Es kämpft Autokratie gegen Demokratie. Es kämpft die Lüge gegen die Wahrheit.
Dass sich Claudia Kempfert als politisch eingreifende Wissenschaftlerin versteht, ist bekannt und legitim. Doch die endzeitliche Rede von einem Kampf zwischen Lüge und Wahrheit ist schon von besonderer Dramatik. Ihr Stil mag auch damit zusammenhängen, dass Kempfert wegen ihres Engagements immer wieder hart attackiert wird. Sie sei zu parteiisch, heißt es, zu einseitig und mit manchen ihrer Prognosen liege sie falsch. Kempfert kontert darauf im Buch mit kämpferischer Gegenentlarvung. Sie schildert zahlreiche Begegnungen mit Wissenschaftskonkurrenten und Politikern, legt deren Lobbyverbindungen offen, bezweifelt ihre Klimakompetenz oder geißelt ihre Widersprüchlichkeit und ihr Zögern. Das reicht von Gerhard Schröder über Angela Merkel, Peter Altmaier und Sigmar Gabriel bis zu Robert Habeck und Olaf Scholz. Im Tonfall will Kempfert offenbar besonders junge Mitstreiter der Energiewende ansprechen, indem sie Ansichten der Gegenseite so flapsig wie polemisch kommentiert. Hier eine kurze Auswahl ihrer Floskeln.
Wieso? Echt jetzt? Schön wär's. Wow! Hammer! Na bitte!
Zu triumphal weist Kempfert auch immer wieder darauf hin, wie sehr sie doch mit früheren Aussagen und Studien recht gehabt hätte. Mit diesem persönlichen Furor des Buches muss man, wie gesagt, zu Rande kommen, wenn man seinen sachlichen Kern beurteilen möchte. Der besteht in zwei Strängen. Im ersten kritisiert die Autorin die deutsche Russlandpolitik, die zur fatalen Energieabhängigkeit von Putin und Gazprom führte. Interessant wird es hier, wenn sich Kempfert dem Interesse deutscher Energieunternehmen an billigem russischem Gas widmet. Sie zeichnet detailliert nach, wie der Konkurrenzkampf zwischen BASF Wintershall und der E.ON Ruhrgas dazu führte, dass Gazprom immer stärker an deutschen Unternehmen und Gasspeichern beteiligt wurde. Der nur schrittweise Rückzug vom russischen Öl und Gas hätte Putins Kriegsplänen in die Hände gespielt. Kempferts Gegenprogramm?
Mit einem schnellen, starken und konsequenten Embargo, das uns vielleicht mehr Geld gekostet hätte als die jetzige Rezession, hätten wir ein anderes Signal gesendet. Ein Signal der Stärke und Entschlossenheit.
Ein bedenkenswertes Argument der Gegenseite lautet, dass ein schnelles Embargo vielleicht doch zu viel gekostet hätte, um zustimmungsfähig und durchsetzbar zu sein. Leider geht Kempfert darauf nicht wirklich ein. Auch ein Friedenskonzept der letzten Chance legt sie eigentlich nicht vor. Am überzeugendsten ist sie, wenn sie im zweiten Strang des Buches über die verpasste Chance der deutschen Energiewende aufklärt. Eindrücklich erinnert sie daran, wie Strompreisbremse und Subventionsabbau die erneuerbaren Energien so stark ausbremsten, dass die vereinbarten Klimaziele heute kaum mehr zu erreichen sind. Dabei war nach Kempfert den Chefs der großen Energiekonzerne durchaus bewusst, dass sie mit den fossilen Energien in eine Sackgasse geraten würden.
Die Top-Manager der Top-Konzerne fanden eine Top-Lösung. Sie lagerten ihre fossilen Geschäfte einfach in Tochterunternehmen aus. Solange die Gewinne einfuhren, konnte man daran partizipieren. Sobald sie aber in Bedrängnis gerieten, würde man sie in die Pleite laufen lassen und darauf setzen, dass sie vom Staat gerettet würden. Dieses Verfahren hatte man in der Finanzkrise 2009 gelernt.
So entstand beispielsweise das fossile Kraftwerksunternehmen Uniper, von dem sich der Energiekonzern E.ON 2016 löste. Inzwischen muss es vom Staat alimentiert werden. Marktwirtschaftlicher Wettbewerb und Energiewende stehen nicht ganz oben auf der politökonomischen Prioritätenliste. Nachvollziehbar entkräftet Kempfert zudem das Argument, die erneuerbaren Energien würden die Unternehmenskosten so stark verteuern, dass die deutsche Wirtschaft gefährdet sei. Der Anteil der Energiekosten am Bruttoproduktionswert in der Autobranche läge gerade mal bei 0,5, im Maschinenbau bei 0,8 und in der Chemie bei 3,1%. Daher könnten steigende Energiepreise nur in seltenen Einzelfällen dazu führen, dass Unternehmen ihre Produktion ins Ausland verlagern.
Die deutsche Industrie ist also deutlich resistenter, als manche glauben. Ihr droht keine Deindustrialisierung. Im Gegenteil. Durch die konsequente Umsetzung der Energiewende wird eine Reindustrialisierung erreicht werden können.
Claudia Kempferts Buch bietet also genügend Stoff und engagierte Thesen, die die Lektüre lohnen. Es ist auch ein Dokument dafür, wie stark sich inzwischen in der Energie- und Klimafrage wissenschaftliche Argumentation und politisches Engagement verquicken und polarisieren. Das ist angesichts der dringlichen Probleme bis zu einem gewissen Grad unvermeidlich, vielleicht sogar notwendig. Ein sachlicherer Tonfall hätte aber womöglich die Chancen des Buches erhöht, auch Andersdenkende zu überzeugen.
Martin Huberts besprach Claudia Kempfert, Schockwellen, letzte Chance für sichere Energien und Frieden. Es erscheint am Mittwoch im Campus Verlag mit einem Umfang von 310 Seiten und zum Preis von 26 Euro.
Thank you.
Ein klarer, praktischer Leitfaden, wie wir unsere Treibhausgasemissionen wirklich auf Null senken können. Der Klappentext des Buches The Big Fix, die große Lösung, nimmt den Mund ziemlich voll. Wir alle sollen zu grünen Bürgern werden und unsere lokalen und nationalen Regierungen dazu bringen, die notwendigen Richtlinien zu verabschieden. Geschrieben haben es die US-Amerikaner Hal Harvey und Justin Gillis. Harvey ist Unternehmensberater in Sachen Klimaschutz. Gillis hat sich als Journalist viel mit Klimawissenschaft befasst und arbeitet jetzt als Autor und Berater zum Thema. The Big Fix, 7 Practical Steps to Save Our Planet, die große Lösung, 7 praktische Schritte, um unseren Planeten zu retten. Das Buch ist an die US-amerikanische Leserschaft adressiert. Was von den Rezepten zu halten ist und ob sie auf Europa übertragbar sind, weiß unser Rezensent Gregor Peter Schmitz. Er hat den englischsprachigen Titel für Andruck gelesen und wir haben vor der Sendung über Thesen und Methode des Buches gesprochen. Herr Schmitz, das Autorenduo verspricht, die ganze Klimakrise in 7 praktischen Schritten anzugehen. Das klingt ja fast nach einer Wunderformel. Wie soll die funktionieren?
Ja, in der Tat ist das Buch sehr amerikanisch gehalten. Ist ja auch von amerikanischen Autoren. Im Sinne einer Can-Do-Mentalität, als ob man diese gigantische Krise dann doch in relativ einfachen Schritten bewältigen könne. Wenn man dann genauer hinschaut, um was es sich bei diesen 7 Schritten handelt, sieht man aber dann doch, dass es eigentlich um das große Ganze und um alles geht. Denn es sind ja darunter Bereiche wie Maschinenbau, Landwirtschaft, die Bauwirtschaft, die Bevölkerungsdichte, die Energieherstellung, natürlich auch die Energienutzung. Also eigentlich alles, was den Klimaschutz und auch unser tägliches Leben betrifft. Es wird aber in dem Buch sehr genau aufgegliedert, was in den einzelnen Bereichen zu machen ist. Und so kommen Sie zu dieser 7-Schritte-Wunderformel.
Eine wichtige Forderung im Buch lautet, wir müssten alle nicht nur grüne Konsumenten werden, sondern grüne Bürger. Was heißt das?
Die Autoren brechen ja herunter, dass wir viele von uns ja in vielen Bereichen schon vieles machen. Also wenn man anschaut, wie Menschen weniger Fleisch essen, um das Klima zu schützen, wie Menschen auf Elektroautos umsteigen, wie sie vielleicht Solarzellen auf ihrem Dach haben. Also als Konsument, als Bürger sind viele schon sehr engagiert, aber man müsse weiterdenken, man müsse auch aggressiver denken und man dürfe auch nicht nur an die Hauptstädte denken. Also in diesem Fall bei den Autoren Washington oder in unserem Fall Berlin oder andere europäische Hauptstädte. Man müsse eben auch auf die lokalen Behörden einwirken. Man müsse klar machen, dass Klimaschutz immer an erster Stelle stehen müsse und das seien eigentlich die geheimen Einflussbereiche, in die man als Bürger oder dann eben als Klimabürger vorstoßen könne, indem man das eben auch von den Mandatsträgern auf lokaler und regionaler Ebene direkt einfordert, damit das große Ziel, und darauf zielt das Buch ja ab, dass zumindest Amerika es dann schafft, Zero Net Emission bis 2050 zu haben, also bis 2015 keine Emissionen mehr zu haben. Und um das zu tun, müsse man ganz anderen Druck auf die Entscheider aufbauen. Das ist eigentlich diese Wandlung vom Konsumenten zum Klimabürger.
Und wie diese engagierten Klimabürger dann den Klimaschutz voranbringen können, geben die Autoren da Beispiele, an denen das greifbar wird?
Ja, durchaus. Sie geben eine ganze Menge Beispiele, etwa besorgte Mütter in Colorado, einem US-Bundesstaat, die nicht mehr wollten, dass ihre Kinder verseuchte Luft einatmen und mittlerweile erreicht haben, dass dort Kohle entweder schon ganz ausgelaufen ist oder bald auslaufen wird. Sie zeigen auf, wie in anderen Stellen sehr viel Druck auf Städte ausgeübt wurde, zum Beispiel Autos anders zu belasten oder teilweise zu verbannen, wie es in New York geschehen ist, was wir ja als Touristen oft schon sehen, wie sich das Stadtbild dadurch verändert hat. Sie geben Beispiele dafür, wie auch auf die Stromnetze Druck ausgeübt wurde, die ja oft in der Verwaltung einiger weniger Beamter liegen und das ist kein besonders sexy Gebiet, wo Leute sich jetzt unbedingt lange mit befassen, aber wo wahnsinnig viel für den Klimaschutz getan werden kann und wo sie sagen, wenn man auf diese Leute gezielt Einfluss nimmt und sie daran erinnert, was sie für eine Verantwortung tragen, dann kann das echte Veränderung bewirken. Also eigentlich zieht sich durch das ganze Buch eine ganze Reihe von Beispielen, wo das schon erfolgreich gelungen ist.
Welche Rolle spielt denn dabei das riesige Förderprogramm für Investitionen in grüne Energie, das US-Präsident Biden auf den Weg gebracht hat?
Ja, das bildet eigentlich die ganze Motivation des Buches auch. Also Sie erinnern daran, dass es ein wirklich historisches Stück Gesetzgebung an dieser Stelle ist. Einfach dadurch, dass die Amerikaner sich nun vornehmen, ihre Emissionen so stark zu senken, obwohl sie selbst, wenn sie das schaffen, natürlich die Pariser Klimaziele oder die selbstgesteckten Ziele noch nicht erreichen werden. Aber Sie sagen, es ist eine unfassbare Möglichkeit, gerade einfach durch die Menge an Geld, die durch die Biden-Administration dort zur Verfügung gestellt wurde und die ja gezielt in Investitionen in klimafreundliche Energien fließen soll. Und Sie sagen, man muss das ganz stark ausnutzen und muss an allen Stellen daran erinnern, wie könnt ihr euch wirklich diese Zuschüsse sichern? Wie könnt ihr unsere Wirtschaft jetzt gerade umbauen? Und wie können das eben auch Menschen auf lokaler und regionaler Ebene machen? Also es ist eigentlich vor diesem Hintergrund, dass Sie sagen, jetzt genau ist die Zeit, um wirklich zum Klimabürger zu werden.
Das Buch konzentriert sich ja auf die Entwicklungen in den USA und so wichtig das Land auch ist für den globalen Klimaschutz. Wie viel lässt sich denn davon auf die Lage in Europa oder auch vor allem auf Deutschland übertragen?
Sehr viel. Wir erleben ja gerade in den Tagen, dass die Europäer eigentlich den amerikanischen Vorschlag, diesen gigantischen Plan für den Klimaschutz, der ja auch durchaus politisch umstritten war oder umstritten ist, weil er auch eindeutig amerikanische Firmen bevorzugt und deswegen die Europäer darüber durchaus besorgt sind, dass es auf europäischer Seite gekontert werden soll. Es gibt ja nun auch einen großen Plan der Europäischen Kommission, wo es um ähnliche Größenordnungen, um 380 Milliarden Euro geht, die dann in gezielte Klimaschutzförderung fließen soll. Auch die Möglichkeit für einzelne Staaten, was ja bislang nach EU-Recht meistens untersagt war, dass sie dort Steuervorteile gewähren können für Investitionen in grüne Energien und in Klimafortschritt. Insofern gibt es das auch auf europäischer Ebene und insofern ist eigentlich der Ansatz dieses ansonsten sehr amerikanischen Buches durchaus sehr übertragbar auf die europäische Debatte, denn natürlich würden die Autoren sagen, auch die europäischen Bürger oder die deutschen Bürger müssen sich an der Stelle jetzt wirklich zu Klimabürgern entwickeln und eben den Druck ausüben, damit dieses viele Geld auch sinnvoll ausgegeben wird.
Vielen Dank, Gregor Peter Schmitz war das über The Big Fix, 7 Practical Steps to Save Our Planet. Die große Lösung, 7 praktische Schritte, um unseren Planeten zu retten. Von Hal Harvey und Justin Gillis, nur auf Englisch erhältlich, bei Simon & Schuster verlegt, 320 Seiten, 22,99 Euro. Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Steuerhinterziehung gilt in manchen Kreisen immer noch eher als ein Kavaliersdelikt, denn als Betrug. Das mag einerseits an den prominenten Delinquenten liegen, die oft so glimpflich davon kommen, und daran, dass Steuervermeidung als Graubereich nicht reguliert wird. Das kann aber auch daran liegen, dass es für die Ermittlerinnen und Ermittler sehr schwierig ist, überhaupt jemanden der Tat zu überführen. Die Steuerfahnderin Birgit E. Orts gewährt in ihrem Buch Einblick in ihre Arbeit. Dazu gehören Bereiche wie Clankriminalität, Cum-Ex-Geschäfte oder Geldwäsche. Orts beschreibt, wie ihre Ermittlungen auch von den eigenen Behörden erschwert werden. Als Steuerfahnderin auf der Spur des Geldes lautet der Titel und Ralf Gerstenberg hat das Buch für uns gelesen.
Steuerhinterziehung und Steuervermeidung sind ein großes Problem für die öffentlichen Kassen. Das Geld, das ihnen so entgeht, wird dringend gebraucht für Infrastruktur, die Energiewende oder für Personal. Dass Betrüger zumindest ab und zu entdeckt werden und doch noch zahlen müssen, ist auch engagierten Steuerfahnderinnen wie Birgit E. Orts zu verdanken. In ihrem Buch gewährt sie detaillierte Einblicke in ihren Arbeitsalltag.
Hier im Amtsgericht soll gleich jemand dem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser jemand ist mir, sagen wir mal vorsichtig, bekannt. Ich kenne ihn aus seiner Akte mit mehr als 20.000 Seiten, aus über 100.000 Seiten Skype- und MSN-Chat-Protokollen und den abgehörten Telefonaten. Und auch aus Telefonaten mit ihm selbst. Man kann sagen, dass ich auf diesen Augenblick viele Jahre gewartet habe, oder besser, ich habe dafür all diese Jahre gearbeitet. Ich bin die Ermittlerin in diesem Verfahren.
Dass die 57-Jährige über ihren Job als Ermittlerin der Steuerfahndung Düsseldorf berichten kann, liegt daran, dass sie einen abgeschlossenen Fall zum Gegenstand ihres Buches macht. 2009 stieß ihre Behörde auf Ungereimtheiten bei Handygeschäften von Firmen, bei denen ein Name immer wieder auftauchte, der im Buch allerdings geändert wurde: Syed Ahmadi. Ein junger Mann, gerade mal Anfang 20, der sich und Verwandte mit Luxuskarossen ausstattet und eine Eigentumswohnung im Zentrum von Dubai besitzt. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen, er leitet und steuert eine Kette von Scheinfirmen, die von Familienmitgliedern und Bekannten betrieben werden.
Die erste Firma in der Kette zahlt keine Umsatzsteuer. Die anderen Firmen in der Kette schlagen auf ihren angeblichen Handy-Einkauf ein paar Euro beim angeblichen Verkauf drauf. Dann zahlen die ihre Umsatzsteuer von den Verkaufsrechnungen, können aber die Umsatzsteuer aus den Einkaufsrechnungen davon wieder abziehen. Bleibt also nur ein kleiner Saldo zu zahlen, wenn überhaupt. Am Ende der Kette gehen die Rechnungen und die angebliche Ware steuerfrei ins Ausland. Dem Fiskus fehlt die Umsatzsteuer der ersten Firma und die letzte Firma zahlt keine.
Das funktioniert mit Handys genauso wie mit Spielekonsolen und Emissionszertifikaten, erfährt man im Buch von Birgit Orts. Und je länger solche Firmenketten sind, umso schwerer sind die Wege der Waren und des Geldes natürlich nachzuverfolgen. Die Täter setzen gezielt darauf, dass die Behörden aufgrund ihrer personellen und finanziellen Ausstattung meist gar nicht in der Lage sind, die einzelnen Glieder eines aus Hunderten von Firmen bestehenden Netzwerkes zu ermitteln. Und wenn, dann haben sich die Firmeninhaber samt ihrer vom Staat ergaunerten Geldsummen oft bereits ins Ausland abgesetzt. Hinzu kommen zweifelnde Kollegen im Amt, lange Dienstwege, mangelnde Ausstattung und ein strukturelles Problem. Die Steuerfahndung ist Teil der Finanzverwaltung und diese habe kein Gespür für Strafverfolgung, schreibt Orts.
Diese Aufgabe ist unserem System fremd. Man kennt sie kaum, identifiziert sich nicht mit ihr, denkt nicht wie Strafverfolger und hat weder den Anspruch noch die Motivation, sich in die Denkweise von Strafverfolgern zu versetzen. Selbstverständlich gehören schusssichere Westen zur Grundausstattung für Beamte, die mutmaßliche Gangster mit dem Durchsuchungsbeschluss in der Hand unangemeldet in ihrem Büro oder zu Hause aufsuchen. Durchsuchungen können nicht nur im Rockerclub gefährlich sein.
Es fehle an Vernehmungsräumen und Asservatenkammern, an Dienstwagen, die für Beschlagnahmungen und Verhaftungen geeignet sind, aber vor allem an Verständnis für die Arbeit der Fahnderinnen und Fahnder, die dieselben Rechte und Pflichten haben wie die Polizei. Um die Daten eines Betrügerkonsortiums speichern zu können, muss Birgit Orts eigenes Geld für eine Festplatte ausgeben. Ebenso für eine Sturmhaube, damit Fotos von ihrem Gesicht nach einem Einsatz im Bandenmilieu nicht in sozialen Medien kursieren. Warum es nicht mehr Geld für die Steuerfahndung gibt, ist Orts ein Rätsel. Schließlich könnte die ermittelnde Behörde ja verhindern, dass Milliarden Euro, die der Staat dringend benötigt, ins Ausland abfließen. Und warum immer höhere bürokratische Hürden errichtet werden, die ihre Arbeit erschweren, darüber kann die Fahnderin nur spekulieren.
Soll manches nicht aufgeklärt werden? Oder werden bestimmte Verlustraten in Kauf genommen, weil es bequemer ist und die große Mehrheit ja ordentlich ihre Steuern zahlt? Die Gegenseite arbeitet wie eine gut funktionierende Bande. Alle verfolgen das gleiche Ziel. Sie reagieren schnell bei Änderungen oder Störfeldern, können diese dann zügig überwinden. Jeder weiß, welche Rolle er in diesem System spielt. Klar ist hier: Wer nicht funktioniert, bekommt Probleme. Bei uns ist das irgendwie andersherum. Wer funktioniert, bekommt häufig Probleme.
Die Einsichten, die Birgit Orts in ihre Arbeit gibt, sind erhellend und erschreckend. Private Details über Flirts in der Teeküche, ein gewisser True-Crime-Touch und Dialoge, die an schlechte Tatortfolgen erinnern, wären bei diesem schonungslosen Bericht durchaus verzichtbar gewesen. Der gelegentlich aufblitzende Galgenhumor der Autorin hingegen nicht. erscheint jedoch als verständliche Reaktion auf ein System, das hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht unterstützt, sondern sogar behindert. Dass deutsche Politiker eindringliche Warnungen aus dem Ausland bei Cum-Ex-Geschäften wie bei Umsatzsteuerbetrugsketten viel zu lange ignorierten, auch darauf weist das Buch hin und stellt die Frage, warum?
Ralf Gerstenberg war das über Birgit E. Orts, als Steuerfahnderin auf der Spur des Geldes, wie Kriminelle und Fehler im System uns Milliarden kosten. Gerade im Econ Verlag erschienen, die 368 Seiten kosten 19,99 Euro. Arbeitskampf im England des 19. Jahrhunderts. Textilfabriken werden angegriffen, weil zuvor Löhne radikal gesenkt und Arbeitsplätze gestrichen wurden. Neue Maschinen waren der Grund. Also zerstörten die Arbeiter die neue Technik. Der Anführer dieser Maschinenstürmer soll ein Kingnet Lud gewesen sein. Jedenfalls verdanken sie ihm die Bezeichnung Luditen. Der Kulturwissenschaftler Gavin Mueller verfolgt die Spur der Luditen bis heute in unterschiedlichsten Arbeitsbereichen. Und er zeigt, was deren Ziel war: Autonomie. Matthias Bertsch rezensiert das Buch Maschinenstürmer und beginnt mit einem Zitat.
Die organisierten Angriffe und die Zerstörung von Fabrikmaschinen waren keine isolierten Strategien, sondern die eigentliche Textur des Kampfes, das Gewebe, das die WeberInnen als Klasse zusammenhielt. Es war eine Praxis der Solidarität.
Ein wenig widersprüchlich ist das schon. Da schreibt ein Marx-geschulter Medientheoretiker ein Buch über die Befreiung der Arbeiter und nutzt eine Sprache, die gerade die Menschen, die in akademischen Diskursen nicht zu Hause sind, kaum verstehen. Dabei ließe es sich viel einfacher sagen. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Die Textzeile der Kultband Tonsteine Scherben bringt auf den Punkt, worum es Gavin Mueller geht. Breaking Things at Work heißt das Buch im Original. The Luddites were right about why you hate your job. Die Luditen wussten schon, warum du deinen Job hasst. Mueller bietet nicht weniger als einen anderen Blick auf die Geschichte. Er liest sie sozusagen gegen den Strich. Nicht der Erfolg zählt, sondern das Tun. Während die maschinenstürmenden Weber rückblickend meist mitleidvoll belächelt werden, will der Autor ihnen ihre Würde zurückgeben.
Im Fall der Luditinnen handelt es sich um weitgehend unabhängige ArbeiterInnen, die sich gegen ihre Eingliederung in die Fabriken wehrten und dabei zugleich für den Erhalt anderer Elemente ihrer Lebensweise und ihrer Gemeinschaften kämpften.
Ausgehend von den englischen Textilarbeitern, die Webstühle oder ganze Baumwollspinnereien zerstörten, setzt sich Mueller mit Sabotageakten gegen die verschiedenen Formen der zunehmenden Industrialisierung und Digitalisierung auseinander. Das Motiv für den Widerstand ist immer das gleiche. Der Takt der Maschine gibt nicht nur die Geschwindigkeit des Arbeitens vor, sondern greift auch in die Autonomie der Weber und anderer Berufszweige ein. Das Verhältnis von Mensch und Maschine kehrt sich um. Die Maschine ist nicht mehr ein Werkzeug in den Händen des Menschen, sondern dieser wird zu einem Appendix der Maschine degradiert. Gegen diese Form der Technologie gläubig und Abhängigkeit zu rebellieren, ist für den Autor unverzichtbar. Das gilt bei weitem nicht nur für die Arbeits-, sondern für die gesamte Lebenswelt.
So fordert etwa die Sozialwissenschaftlerin und einflussreiche Technologiekritikerin Sherry Turkle, wir sollen uns das Gespräch zurückerobern von unseren Smartphones, die uns von dem echten menschlichen Teil unserer Existenz entfremden, indem sie uns ein Leben in einer bequemen und kuratierten Realität ermöglichen.
Und doch greift dieser, wie der Autor es nennt, romantische Humanismus zu kurz. Das Problem mit der Technik sei nicht, dass sie uns von einer authentischen Erfahrung entfremde.
Das grundlegende Problem mit der Technik ist vielmehr ihre Rolle bei der Reproduktion von Hierarchien und Ungerechtigkeiten, die den meisten von uns durch UnternehmerInnen, Chefinnen und Regierungen aufgezwungen werden. Mit anderen Worten, das Problem mit der Technik ist ihre Rolle im Kapitalismus.
In solchen Sätzen wird deutlich, dass Müller weniger Technologiekritiker als Marxist ist. Und der Marxismus für ihn vor allem eine Theorie und Praxis des Kampfes.
Entschleunigung ist kein Rückzug auf ein langsameres Lebenstempo, sondern die Manifestation des Widerstands gegen den Fortschritt der Eliten auf Kosten von uns allen. Sie ist Walter Benjamins Notbremse. Sie ist der Schraubenschlüssel im Getriebe.
Ein schönes Bild, doch die Gegenüberstellung von Eliten auf der einen und uns allen auf der anderen Seite ist zutiefst fragwürdig. Nicht, weil es ein populistischer Topos ist. Dieser Vorwurf wird zu oft missbraucht, um sich mit Argumenten inhaltlich nicht auseinandersetzen zu müssen, sondern weil der Fortschritt nicht auf die Eliten oder Herrschenden beschränkt ist. Fortschritt als Versprechen auf ein besseres Leben, wie auch immer dieses Besser im Einzelfall konnotiert ist, durchzieht zumindest unsere westliche Kultur genauso wie das Denken und Fühlen der in ihr lebenden Individuen. Ganz konkret, natürlich möchten wir gern Entschleunigung, aber auf ein schnelles Internet will kaum jemand verzichten. Und wir, das sind in diesem Fall die Konsumentinnen, die für das Funktionieren einer Gesellschaft und mehr noch einer Demokratie unverzichtbar sind. Was kann man tun, wenn Menschen die billigeren, in kapitalistischen Betrieben unter dem Diktat der Effizienz hergestellten Produkte kaufen und nicht die teureren aus selbstverwalteten Kooperativen, in denen die Arbeiter das Sagen haben und nicht die Maschinen? Müller stellt sich diese Fragen nicht. Er ist Marxist-Ludist und letztlich dem Klassenkampf verpflichtet.
Schließlich ist der Ludismus antagonistisch. Er richtet sich gegen die bestehenden kapitalistischen Gesellschaftsverhältnisse, die nur durch Kampf beendet werden können, nicht aber durch staatliche Reformen, den zunehmenden Überfluss an Gütern oder eine bessere Wirtschaftsplanung.
Mag sein, dass der Autor mit seiner Prognose recht hat. Aber es ist eine düstere Prognose. Zumindest wenn man sich anschaut, was aus den bisherigen Experimenten geworden ist, die den Kapitalismus durch Kampf überwunden haben. Man muss nicht über die Schreckensherrschaft sprechen, die die Roten Khmer in Kambodscha errichteten, oder den Terror, den der Leuchtende Pfad in Peru verbreitete. Es reicht der Blick nach Kuba. Müller nennt das Land als Modell für eine Welt mit einem guten Lebensstandard für die große Mehrheit der Erdbevölkerung. Aber er schweigt darüber, dass Kuba ein repressives politisches System ist, in dem zentrale Bürger- und Freiheitsrechte nicht gelten. Darüber aber muss man diskutieren, ja streiten, sonst landet man am Ende bei einer unfruchtbaren Gegenüberstellung. Was ist wichtiger, die Freiheit des Individuums oder die Diktatur des Proletariats? Dann aber drohen die wichtigen Impulse seines Buches unter den Tisch zu fallen.
Das Fazit von Matthias Bertsch nach der Lektüre von Gavin Müllers Buch Maschinenstürmer – Autonomie und Sabotage. Übersetzt von Josephine Haubold, in der Edition Nautilus erschienen, 232 Seiten, 20 Euro.
Thank you.
Satt und unzufrieden. So nennt der Landwirt Willi Krämer Schillings die Konsumenten. Und so heißt auch sein neues Buch. Als Bauer Willi macht er erneut auf die Schwierigkeiten der Landwirtschaft aufmerksam. So viele Bioprodukte, wie angeblich gekauft werden, werden eben nicht verkauft. Die Produzenten sollen möglichst viele Lebensmittel erzeugen, aber nicht zu teuer und mit möglichst wenig Einsatz von Chemie. Die Verbraucher scheinen es also immer besser zu wissen als die Landwirte, kritisiert Krämer Schillings. In seinem Buch klärt er auf, macht aber auch seinen Standpunkt als konventioneller Landwirt sehr klar. Und liegt damit nicht immer so weit entfernt von Umwelt- und Klimaschützern, wie man meinen könnte, wie unsere Rezensentin Jantje Hannover feststellt.
Ob es um Massentierhaltung, die Düngemittelverordnung oder Glyphosat geht, Bauer Willi verspricht, kein Thema auszulassen. Und dieses Versprechen löst er auch ein. Landwirtschaft sei nun mal ein Eingriff in die Natur und die Produktion von Lebensmitteln gerate quasi automatisch in Konflikt mit dem Wunsch, Natur und Biodiversität zu schützen. Selbst wenn es sich dabei um Biolandwirtschaft handele, wie der Autor nicht müde wird zu betonen. Doch genau dafür würden die Landwirte ständig angegriffen und kritisiert.
Was mich wirklich auf die Palme bringt, ist, dass wir als Landwirte in die Kritik genommen werden für Dinge, für die wir nichts können. Das ist das eine. Das zweite ist, dass der Bürger sehr große Ansprüche an uns stellt. Und ich sage zwar immer, wir Bauern können alles, aber wir können nicht alles gleichzeitig. Also wir sollen Lebensmittel produzieren, die sollen gut und günstig sein. Wir sollen mehr Klimaschutz machen, wir sollen mehr Artenschutz machen, wir sollen mehr Tierwohl machen. Das alles können wir, aber wir können es, wie gesagt, nicht gleichzeitig und wir können es vor allen Dingen nicht, ohne dass man es in irgendeiner Art und Weise bezahlt.
Doch genau da liegt der Hase im Pfeffer. Gefühlt kaufen alle Bio, regional und fair und wenn Fleisch, dann nur mit Tierschutzlabel. Auch wenn das mehr kostet. Doch die nackten Zahlen sprechen eine andere Sprache. Bauer Willi zitiert aus einer Studie, bei der Menschen vor dem Supermarkt gefragt wurden, was sie einkaufen wollen.
Und da kamen natürlich die zu erwartenden Antworten, ich kaufe regional, ich kaufe bio, ich kaufe fair. Und dann ist man hingegangen und hat nach dem Kauf in den Einkaufswagen geguckt und hat festgestellt, also in einer wissenschaftlichen Auswertung, dass 85% der Verbraucher anders eingekauft haben, als sie es vor dem Supermarkt gesagt haben. Und das bringt uns halt in ein Dilemma. Wenn also auch jetzt wieder gesagt wird, wir möchten mehr Bio, dann sage ich ja gut, kauft Bio, dann werden wir Landwirte auch Bio produzieren.
Tatsächlich beträgt der Bioanteil am Lebensmittelmarkt nicht einmal 7%. Aber wenn die biologisch bewirtschaftete Fläche wie geplant auf 30% im Jahr 2030 steigen soll, müsse der Umsatz deutlich wachsen. Sonst gehen die Landwirte pleite. So einfach ist das. Und das ist genau die Art von Rechnung, die Bauer Willi in seinem Buch immer wieder aufmacht. Er spricht von Zielkonflikten, wenn Wunsch und Wirklichkeit nicht zusammenpassen. Und nennt Beispiele. Wir sollen uns alle vegan ernähren, um das Klima zu schützen? Gut. Aber was passiert dann mit den vielen Weiden weltweit, auf denen gar kein Ackerbau möglich ist? Viel zu oft ließen sich Politiker von unrealistischen Ideen der Bevölkerung vor sich hertreiben, um daraus neue Vorschriften zu entwickeln. Beispiel Düngemittelverordnung. Weil an einigen Messstellen erhöhte Nitratwerte gefunden wurden, erklärte man diese Regionen zu roten Gebieten.
Das führt dazu, dass in den sogenannten roten Gebieten jetzt nur noch 80% unter dem Bedarf gedüngt werden darf. Unter dem Bedarf der Pflanze. Stellen Sie sich vor, Sie haben Kinder und denen sagen Sie, pass mal auf, ich gebe dir nur noch so viel zu essen, wie 80% deines Bedarfs ist. Das kann nichts werden. Das sind einfach so Absurditäten, wo wir Landwirte uns fragen, was sind das eigentlich für Leute, die diese Gesetze machen?
Landwirtschaft mit angezogener Handbremse, nennt Bauer Willi das. Und die Düngemittelverordnung ist dabei nur ein Beispiel von vielen. Sein Buch besticht mit klarer Analyse, dabei gibt er sich maximal widerspenstig und nimmt nie ein Blatt vor den Mund. Für seine Gegner, etwa engagierte Konsumenten oder Naturschützerinnen, ist das Buch an vielen Stellen ein Ärgernis. Denn selbst für den Unkrautvernichter Glyphosat, für Massentierhaltung oder das Kopieren von Ringelschwänzen findet Krämer Schillings Argumente. Lesen sollten seine Kritiker das trotzdem. Denn die Analysen des Praktikers bringen manche Ökogewissheit ins Wanken. Auch wenn er stellenweise die Toleranz überspannt, denn Biodiversitätsverlust und selbst der Klimawandel schrecken Bauer Willi und seine Zunft kaum. Grund dafür sei die Erntebilanz, die trotz Hitze und Trockenheit immer wieder recht positiv ausfällt. Sein Buch präsentiert der Autor im Stil einer Ideensammlung. Seine Rede vor der CDU-CSU-Fraktion im Reichstagsgebäude anlässlich der Bauernproteste im Jahr 2019 fehlt dabei ebenso wenig wie ein Interview mit Robert Habeck, mit Greenpeace und einem Theologen. Dazu ein fiktiver Dialog mit einem Verbraucher, der seine romantische Vorstellung von der Landwirtschaft nicht aufgeben mag. Aber Willi Krämer-Schillings will mehr.
Schimpfen kann jeder. Und vor allen Dingen, es gibt so viele Bücher, in denen alles Mögliche bemängelt wird und schlimm gefunden wird. Und da habe ich gesagt, wir müssen aber auch Lösungen finden. Inwieweit die nachher realisiert werden können, ist natürlich eine ganz andere Frage. Also ich sage zum Beispiel, wenn man näher an den Landwirt heranrücken will, finde ich eine ganz tolle Geschichte solidarischer Landwirtschaft.
Bei der solidarischen Landwirtschaft nimmt eine Gruppe Menschen einem Landwirt seine komplette Ernte ab und hilft dabei noch selbst auf dem Acker. Zumeist engagieren sich hier Krämer-Schillings Lieblingsfeinde, ökobewusste Konsumenten und Tierschützerinnen. Und er hat weitere Ideen, zum Beispiel Naturschutz als Betriebszweig, der von der Gesellschaft bezahlt wird. Außerdem Zertifikate für die Kohlenstofffixierung über Humus im Boden und die Verpflichtung zu europäischen Standards für sämtliche importierte Agrarprodukte. Bauer Willi macht sich in seinem Buch nicht auf, Brücken zu den langjährigen Kontrahenten der konventionellen Landwirtschaft zu schlagen. Doch mit seinen Lösungsvorschlägen wären wahrscheinlich beide Seiten einverstanden.
Meint Jantje Hannover über Willi Krämer-Schillings Buch Satt und Unzufrieden. Bauer Willi und das Dilemma der Essensmacher. Im Westend Verlag erschienen. Die 277 Seiten kosten 24 Euro. Das war Andruck für diese Woche. Am kommenden Montag wird es unter anderem um Gerechtigkeit für Tiere gehen, das neue Buch der Philosophin Martha Nussbaum. Mein Name ist Katrin Stöwesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend. Thank you.